Made in Hell, der Podcast aus der Sportschule Kinema.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Made in Hell, dem Podcast aus der Sportschule Kinema. Ich bin die Diana Binder und mir gegenüber sitzt wie immer unser Gastgeber, Hausherr, High-Performance-Coach, Weltmeistertrainer Sepp Maurer. Hallo Sepp.
Hallo ihr zwei.
Und neben ihm heute ein ganz besonderer Gast, der wohl beste Schwergewichts-Bodybuilder, den wir derzeit in Deutschland haben. Herzlich willkommen. Hallo, Tim Budesheim.
Hallo, ich sag mal, einer der Besten vielleicht, aber hallo.
Ja, Kinema gibt es immer Superlative bei uns.
Das ist sehr, sehr gut. Hallo, schön, dass ich hier sein kann und ich bin absolut begeistert von diesem von diesem Setting hier.
Also ja, schön.
Richtig professionell. Ich habe ja auch einen Podcast, aber ja, ich sitze da in meiner kleinen Butze mit so einem kleinen Rode-Mikrofon. Fühle mich jetzt wie so ein absoluter Mega-Amateur hier.
Tja, Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja.
Tim, du hast so viele Titel in deiner Laufbahn schon errungen, die kann ich jetzt eigentlich gar nicht alle aufzählen hier. Magst du mal selber ein bisschen was über dich erzählen? Ganz kurz, wie bist du zum Sport gekommen? Seit wann machst du das? Was waren so die Highlights in deiner Karriere?
Ja, also mein Name ist Tim Budesheim, 33 Jahre alt, zwei Kinder, zwei Jungs und bin schon sehr, sehr lange im Bodybuilding, also habe auch schon sehr früh eigentlich zu diesen, ich sag mal, zum alten Eisen gehört, weil ich mit 15 begonnen habe, Bodybuilding zu betreiben, mit 16 angefangen habe, Wettkämpfe zu machen, direkt auf Anhieb, erster Wettkampf deutscher Meister geworden. 1920 war ich schon, mit 20 war ich Weltmeister, 23 zweifacher Weltmeister und hatte eine sehr, sehr gute Juniorenkarriere. Und viele fangen halt mit Bodybuilding-Wettkämpfen, also fangen an zu trainieren, vielleicht auch mit 16, 17, dann aber ein bisschen ernsthafter mit Ernährung, vielleicht mit 18, 19, 20. Und die meisten, die dann Wettkämpfe bestreiten, ist dann so mit 21 und vielleicht sogar eher noch älter. Das heißt, mit 23 hatte ich eben schon 4 und nochmal 3 sind 7 Jahre Wettkampferfahrung. Okay. Das heißt, ich gehörte mit 23 Jahren eigentlich schon so zu den erfahrenen Athleten und hab sehr, sehr viel Glück gehabt in meiner Karriere, dass ich halt von Anfang an, das ist bei allem wichtig, die richtigen Leute um mich rum hatte. Also genau das Glück, wie ich jetzt habe, dass ich über den Manuel Bauer, meinen Coach, den Sepp, kennengelernt habe, der mir auch schon extrem helfen konnte bei meinen Problemchen und so weiter. So ist halt immer ein bisschen Glück im Leben, dass man die richtigen Kontakte, Connection hat und auch die richtigen Leute um sich rum hat, die einem ja auch zum Erfolg mithelfen. Und da hatte ich echt Glück, dass ich von Tag 1 nicht viel Zeit verplempert habe irgendwo, wo ich jetzt sage, ah, okay, die 2 Jahre hätte ich mir schenken können, sondern ich hatte immer sehr wertvolle, ahnungsvolle Menschen um mich rum, die mich begleitet haben. Und deswegen konnte ich, glaube ich, auch schon sehr, sehr früh so erfolgreich sein.
Mhm. Erfolgreich heißt, du warst Deutscher Meister, Junioren, was war es, Europa, Weltmeister?
Ja, ich glaube, Entschuldigung. 5-mal Deutscher oder 6-mal Deutscher Meister, ich weiß gar nicht mehr genau, wenn man Junioren, Jugend, Männer, alles mitzählt. Zweifacher Weltmeister, so Arnold Classic, 2-mal gewonnen und dann. Ja, also ich war halt einfach auch fleißig. Ne? Also es ist halt auch viele, gerade junge Athleten, höre ich heutzutage immer wieder, die wollen als Schwergewicht auf die Bühne kommen. Mhm. Aber man wird ja nicht als Schwergewicht geboren, sondern am besten, man macht Wettkämpfe und man arbeitet sich hoch. Und ich bin damals so den klassischen Weg gegangen, heute ist es ein bisschen anders. Heute da warten die Jungs echt oft länger, bis sie ihren ersten Wettkampf machen und machen den dann halt wirklich als Schwergewicht. Ich bin aber wirklich so Step by Step. Erste Wettkampf wog ich, glaube ich, 74 Kilo. Zweite Wettkampf 81 Kilo. Nächste Wettkampf 91 Kilo. Und habe mich dann immer von Saison zu Saison hochgearbeitet und habe aber auch wirklich, seitdem ich 16 bin, jedes Jahr eine Wettkampfsaison gemacht. Ne?
Okay.
Heute, ich weiß manchmal nicht, ob ich es cool finden soll oder ob es schlecht ist, weil wenn ich meinen Kumpels so zuhöre, ah, weißt du noch, wo wir da im Urlaub waren und da im Urlaub und ich habe halt natürlich auch schon viel auf der Strecke gelassen. Auf der anderen Seite habe ich auch viele coole Erfahrungen machen dürfen. Also ich war mit 19, 20 war ich das erste Mal allein in den USA eingeladen worden zu einem Fotoshooting. Ich komme vom Dorf, so von einem Bauernhof und dann der kleine Tim mit 20 alleine in die USA geflogen nach Miami zu einem Fotoshooting. Das war schon cool. So, ne?
Mhm.
Da waren meine Kumpels noch besoffen auf der Kirmes quasi.
Ja. Du hast jetzt gerade schon einige Themen angeschnitten, wo ihr beide tatsächlich Parallelen habt, du und der Sepp. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Aber jetzt ist es ja erstmal so, du sitzt ja hier in der absoluten Hölle des Eisens im Powerlifting-Mekka. Ja? als Bodybuilder. Das ist ja tatsächlich jetzt nicht so ganz gewöhnlich. Sepp, stimmt es? Erzähl doch mal. Normalerweise ist ja hier eher Powerlifting angesagt und nicht Bodybuilding. Kannst mal du den Unterschied erklären oder den Zuhörern mal ganz kurz und warum der Tim natürlich trotzdem hier ist
bei jetzt dir? Jetzt pass auf, jetzt haue ich gleich einen raus. Powerlifting sind die Starken und Bodybuilding sind die Schönen. Okay. Aber man muss, nee, Schmarrn, Spaß beiseite. Also es, Ausnahmen bestätigen die Regel, nee, und es gibt wirklich viele starke Bodybuilder und Tim ist natürlich einer der stärksten, weiß ja eigentlich ja wirklich jeder. Und, aber das stimmt schon, normalerweise sind hier hauptsächlich Powerlifter und jetzt mittlerweile natürlich auch viele funktionelle Sportarten, ja, die Leistung generieren müssen, Tennisspieler, Motocrossfahrer, Triathleten, Eishockeyspieler, Motorradrennfahrer und so weiter. Und es ist wirklich sehr selten, dass wir hier Bodybuilder haben. Jetzt in letzter Zeit mehrere, durch Tim sein erstes Video. Und, aber man muss das auch immer differenzieren, also auch diese Testreihe oder diese ganzen Testverfahren, die jetzt Tim gemacht hat und David Hoffmann und Fabian Mayer, die, vor allem diese drei, die können wir auch gar nicht mit allen machen, weil die ja so auf...
aufwendig.
Danke, aufwendig war das Wort, so aufwendig ist. Da, wo wir dann zwei ganze Tage damit verbracht haben.
Ja.
Und, aber normalerweise sind hier wirklich, ist es hier der Powerlifting-Himmel, so ist das Studio auch ausgestattet. Und jetzt freue ich mich natürlich dann später jetzt auf ein gemeinsames Training. Ich trainiere mal mit dir einfach mit.
Ach geil.
Ich bin zwar leider nicht sehr auf der Höhe, ein bisschen Rotze. Natürlich gleich mal eine Entschuldigung. Ne?
Darf aber, man eigentlich nicht sagen jetzt hier. Vorbild.
Ja, richtig. Eigentlich Vorbild. Stimmt, nee, ist keine Temperatur, ein bisschen. Und aber ich freue mich richtig, es ist eine große Ehre, mit dir mal trainieren zu dürfen und freue ich mich richtig, richtig toll.
Das freut mich.
Eure Verbindung, ganz kurz, ist ja über den Manuel Bauer entstanden, richtig?
Genau.
Grüße an den Manuel.
Genau, hätte ich jetzt sogar von mir aus auch erwähnt. Also ich muss sagen, ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen, dass der Sepp sich so Zeit nimmt für mich, dass ich so herzlich willkommen bin. Ich schreibe ihm, ich krieg binnen einer Stunde eine Antwort und hey, hier, wenn du ein Problem hast, jederzeit, komm her, die Türen stehen dir auf. Da bin ich aber Manuel Bauer sehr, sehr dankbar. Insgesamt mit Manuel Bauer arbeite ich jetzt ungefähr ein Jahr zusammen und das kann ich aus meiner Erfahrung als Sportler sagen, dass so ein Trainerverhältnis nicht nur wichtig ist, wie viel Ahnung der Trainer hat, sondern eben auch das Persönliche. Mhm. Und das kann man, das hat man oder hat man nicht so. Das ist ja, wenn man irgendwo hinkommt, entweder ist einem jemand sympathisch oder eben nicht. Und mit Manuel habe ich das eigentlich schon seit Jahren, sodass ich mich eigentlich ärgere, dass ich nicht früher ihn mal gefragt habe, weil ich schon immer mit ihm mich gut verstanden habe, habe ihn sogar immer mal gefragt nach einer Meinung und so. Und ach, weiß auch nicht, irgendwie hat man dann auf dem Schlauch gestanden, habe mich auch früher längere Zeit selbst vorbereitet, weil ich habe Maschinenbau studiert, ich habe im Bergbau gearbeitet, 1000 Meter unter der Erde und auch Schichten gemacht, habe Maschinenbautechniker gemacht, also hört schon, ich habe quasi zwei parallele Karrieren vorangetrieben, einmal das normale Maschinenbau-Thema und dann einmal das Bodybuilding, weil ich immer gesagt habe, okay, Bodybuilding, davon kann man nicht so wirklich leben, nur wenige und wenn das mal wegbricht, dann... Jetzt bin ich der Big Star, aber wenn ich mal irgendwie abbaue, verletze mich oder sonst was, wer kennt dann im Jahr noch ein Tim Budesheim und dann brauche ich halt irgendwie eine Basis und deswegen habe ich mein Studium und so weiter gemacht. Worauf ich hinaus wollte ist, ich habe viele Jahre Bodybuilding gemacht und hatte gar keine Zeit. Ich hätte gar keine Zeit gehabt, zum Sepp zu fahren, weil ich hatte nur Semesterferien, ich hatte mein Training, meine Vorbereitung. Ich habe teilweise Vorbereitungen gemacht. Da war ich in der ganzen Vorbereitung zweimal zu einem Formcheck. Ansonsten habe ich halt einfach gemacht, hab mich im Spiegel angeschaut oder habe mich nicht mal wochenlang nicht mal angeschaut, sondern ich wusste irgendwie, was zu tun ist, habe das gespürt und hatte keine Zeit. Einmal hatte ich eine Bizepsreizung und musste dann so 3 Wochen lang so Physiotherapie machen. Das war für mich der größte Stress, nur zweimal in der Woche zu Physio zu gehen, weil ich gar nicht wusste, wo ich das zeitlich unterbringen sollte. Und jetzt der Bogen nochmal dazu, Manuel. Deswegen, ich mache das jetzt seit 2021 nach meinem Studium, mache ich das jetzt hauptberuflich, das Bodybuilding. Man weiß nicht, ob ich Bodybuilder bin oder Influencer, weil irgendwie verdient man sein Geld durch das ganze Influencer-Internet-Game. Was auch Spaß macht, denn ja, so kann ich den Leuten so mit auf meine Reise nehmen. Das ist ja auch eine spannende Reise so als Sportler. Zum Beispiel sowas hier, solche Menschen, ja, die bleiben der Welt nicht verborgen, sondern durch YouTube durfte ich quasi den Sepp meinen Fans auch vorstellen. Und ich weiß nicht, ob ich das für uns sprechen darf, aber ja, bei mir und bei Sepp und mir war es eigentlich so ähnlich. Er kommt auch so von einem Bauernhof und ja, fährt so Motocross und hat schon an Traktoren geschraubt und so weiter. Und also wir haben uns kennengelernt und ich habe gedacht, den Mann kenne ich irgendwie schon lange. So.
Geht's und vielen Menschen so.
Dann haben wir uns super verstanden und ich bin hier raus und bin heute gerade mal das zweite Mal hier und ich laufe hier durch die Sportschule Kinema und denke so, ich bin zu Hause so. Ne? Also ja, ich war schon 100 Mal hier, jeder kennt mich und ich fühle mich wohl. Das ist so eine familiäre Atmosphäre und das weiß ich echt zu schätzen, wirklich.
Mhm. Ja. Aber du hattest ja irgendein Problem, das war der Grund, warum du hierher gekommen bist, oder? Genau. Du bist ja nicht hergekommen, weil der selbst so schöne Handeln hat, sondern es war, was hast du gehabt? Was war dein Problem?
2021, 2022 habe ich auf der Bühne gestanden wie so ein Fragezeichen. Und das war teilweise posing-technisch geschuldet, weil ich mir so ein paar Berater, mir so ein paar Posen zuschreiben wollten, die, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe. So, stell dich mal so, stell dich mal so, das sieht besser aus, sieht besser aus. Ich habe mich aber nicht gefühlt in den Posen. Aber man hat festgestellt, okay, irgendwie ist der eine Latissimus, der eine Lat nicht richtig entwickelt. Dann mein Lower Back, also quasi der untere Rücken, die Lat-Ansätze, die sind zu schwach im Vergleich zu dem oberen Rücken, zum Trapez und so weiter. Und eben dann dieser Schiefstand in diesem, mhm, in diesen Double Biceps Posen, Double Bizeps, habe ich so ein bisschen schief gestanden. Und immer wenn ich mich gerade gestellt habe, hatte ich das Gefühl, ich stehe schief. Also ich musste mich quasi gedanklich schief stellen, um gerade zu stehen. Und das war so, das waren so diese, die drei Hauptbaustellen. Also Lower Back besser bekommen, dann erstmal den linken und den rechten Lat gleichermaßen ansteuern. Und irgendwie hängt aber alles zusammen im Körper. Also ja, das eine war zum Beispiel, den Lower Back konnte ich nicht richtig ansteuern, weil die Nervenbahnen, diese neurologischen Verbindungen, irgendwie gehemmt waren. Irgendwas war da eingeklemmt, blockiert, so dass ich da gar nicht richtig reinkam. Dann haben wir natürlich gemeinsam mit Manuel, mit dem Sepp das Training besprochen. Wie trainierst du eigentlich? Dann habe ich gesagt, naja, so und so. Haben die schon mal gesagt, pass mal auf, Übungen für den oberen Rücken komplett weglassen, streich das weg, der obere Rücken, der platzt bald. Wir machen nur noch Fokus auf den Lat, auf die Lats. Ja, und dann eben hat der Sepp mich eingestellt. Und ich glaube, selbst wenn viele Physiotherapeuten und Chiropraktiker und Osteopathen, selbst wenn die das strategisch könnten, dieses Einstellen, könnten sie es bei mir gar nicht anwenden, weil ich natürlich ein kleiner, dicker Mops bin. Als ich das erste Mal hier war, wog ich noch 133 Kilo, jetzt wiege ich so 118 Kilo ungefähr. Und der Sepp ist ein ziemlich starker Mensch, der auch über 300 Kilo Kreuzheben schafft. Und ich glaube, du kamst schon ganz schön ins Schwitzen.
Ah. Ja, Sepp, erzähl mal, wie bist du da rangegangen an diese Sache? Oder was machst du bei so einem Athleten mit so einem Problem? Was passiert da bei dir im Kopf, dass du sagst, das Problem gehe ich so und so an?
Ja, ich glaube, wir haben heute auch schon wieder eine, nennen wir es mal so, Justierungssession hinter uns. Und also mit roher Gewalt alleine geht da auch nichts, weil die einfach...
Die Muskeln sind ja...
Das sind 180 Kilo, 118 Kilo Muskeln.
Ja.
Und da würde man sich auch leichter tun, wenn man jetzt einen hätte, der 160 Kilo reines Fett hat, mhm, und einfach ein richtig dicker Mensch, wäre es auch leichter. Aber das ist natürlich schon echt eine extreme Herausforderung. Und da muss man wirklich eine Kombination machen aus osteopathischen Sachen, aus kinesiologischen Sachen, ein bisschen Heilpraktik und dann natürlich Chiropraktik, dass man überhaupt die ganzen Gelenke einstellen kann, weil das ist ja teilweise so eine Gegenspannung da, das ist ja unmöglich. Ne? Und heute hat es aber noch besser funktioniert wie beim ersten Mal. Also sind wir jetzt beide recht glücklich. Also wir haben einen Wagenunterschied gehabt von 8-9 Kilo und jetzt waren wir am Schluss bei 0.
Also sprich, du hast, um das ein bisschen den Zuhörern zu erklären, Tim, du bist auf einer Waage gestanden und du hast quasi auf einer Seite 8 Kilo weniger.
Augen zugemacht.
Ja.
Mhm. Und dann war eine Differenz beim letzten Mal von 15 Kilo, beim diesmal von
15 Kilo.
Genau, diesmal roundabout. Mhm. Diesmal roundabout 8 Kilo. Und beim letzten Mal waren noch 5 Kilo übrig. Also wir haben quasi 15 Kilo 10 Kilo weggemacht, roundabout. Und heute waren wir wirklich 0 auf 0.
Okay. Also wirklich, ich bin sehr zufrieden. Aber trotzdem, was haben wir gebraucht? Eine Dreiviertelstunde oder fast, ne?
Ja.
Eine Dreiviertelstunde und ich bin patschnass geschwitzt.
Also okay, was machst denn du da? Erzähl doch mal. Hä? Magst du ein bisschen was verraten, was du da so treibst dann?
Naja, ich streng mich an, was mein Schatz an Kochkünsten
hergibt. Danke, an Kochkünsten. Weißt du, dass das selbst eigentlich Koch ist?
Ja, ja.
Aber es war zielführend, also ich bin zufrieden. Alles schön. Mhm.
Sehr gut.
Der Sepp hat immer ein Problem, der ist ein absoluter, hervorragender Tiefstapler.
Nee. Mach so gut, wie ich kann.
Also ich glaube, ich war schon bei vielen Therapeuten, weil ich auch viel rumkomme und egal, wenn ich irgendwo bin auf einem Wettkampf, dann frage ich immer, ob da irgendwo ein Therapeut ist, der mich mal therapieren kann. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Mischung aus Osteopathie, Chiropraktik, Heilpraktik, also der macht da dies, wo man sagt, okay, das ist doch eigentlich eher Chiropraktik, dann kommt er an und fühlt irgendwas, wo man sagt, okay, das geht eher so in die Osteopathie und dann auf einmal rammt er dir irgendwelche, Triggernadeln, irgendwelche
Akupunkturnadeln
in den Bauch und da denkt man so, okay, das kommt aber eher aus der Heilpraktik. Also das ist, glaube ich, irgendwie so ein Mix, so ein Mix aus allem und man merkt die Leidenschaft bei ihm so.
Das war jetzt gerade die nächste Frage eigentlich, ne?
Ja.
Diese Leidenschaft, die verbindet euch ja auch
ja
für euren Sport. Also ihr macht das beide, seit ihr Jugendliche seid ihr ja überhaupt euch mit dem Gedanken daran beschäftigt habt,
ja,
Sport intensiv zu betreiben. Versteht einem so jemand anders, eben als jetzt ein Physio, der das beruflich macht, der sicher voll auch eine Leidenschaft hat, aber jemand, der diesen Wahnsinn wirklich nachvollziehen kann, dass man sein ganzes Leben lang diesem Sport widmet?
Also man spürt einmal die Leidenschaft, aber in vielerlei Hinsicht. Also zum einen die Leidenschaft. Für ihn ist wirklich jeder Körper dann eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe. Und man merkt richtig, wie er sich konzentriert, sein Bild macht und wie er sich freut, als wir beim letzten Mal bei mir, diesmal wussten wir ja quasi schon so, wir haben ja Vorarbeit geleistet, wo wir reingehen müssen und wo wir ansetzen müssen. Beim letzten Mal waren wir ja ahnungslos und er musste analysieren. Und der hat sich gefreut, als ich trainiert habe und dann genau das so eigentlich schlecht war, wie er es vermutet hat. Und der stand daneben, hat sich gefreut. Und das ganze Team hat sich gefreut. Die waren alle so, die standen alle da und haben sich eingeklatscht und umarmt. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwas verbrochen oder hat jemand Geburtstag? So, das war einfach so Wahnsinn.
Also,
nicht nur der Sepp, auch das ganze Team dahinter, die arbeiten nicht hier, die leben das hier.
Ja.
Und also ich habe das noch nie auf der Welt gesehen, das hat mich so begeistert. Also das ist absolute Wahnsinn.
Nee, wir haben uns da echt gefreut und auch wo du jetzt die Meisterschaft gemacht hast, das war echt richtig schön. Also wir haben das voll mitgefiebert, gell?
Ach, danke.
Und dann immer gleich geschaut, wo wir die Informationen herkriegen, also Instagram und dann natürlich auch YouTube. Und auch die Physiotherapeuten und die Sophie und die Michaela und der Alex, der Martin, der Reinhold. Also wir haben alle immer geschaut, wie entwickelt sich das. Und dann natürlich ist es ja immer das eine, was festzustellen, dann die Empfehlung zu geben und daran zu arbeiten. Und dann, wenn man also sieht, dass es auch fruchtet, dass dann auch einfach was kommt und dass du allgemein so ein super Gesamtpaket abgeliefert hast. Also waren wir schon richtig stolz auf dich, wirklich. Also hast
Dankeschön.
Du echt super gemacht, super. Und du hast uns auch gerade eben durch das YouTube und durch deine Kanäle so schöne Einblicke gegeben. Wir waren da richtig stolz auf das, was du da gemacht hast. Und ich denke, eigentlich kannst du ja mega zufrieden sein, oder? Außer mit den Platzierungen teilweise. Aber die Form war eigentlich, oder? Wie siehst du das? Die Form war eigentlich mega, ne?
Also Form war mega. Diese Saison war für mich echt schwierig, weil ich, also vom Mindset her, weil ich hatte bei den letzten, also es war so 2021, bis dahin war ich noch so auf den vorderen Plätzen, immer Platz 1, 2, 3 und war immer richtig gut dabei. Und dann war bei mir auch so eine private Sache, Scheidung und so weiter. Und dann hatte ich so ein bisschen abgebaut, platzierungstechnisch, woran auch immer das lag.
Ja.
Und dann stand ich schief wie ein Fragezeichen. Dann hat man gesagt, hey, deine Präsentation ist scheiße, und bin ich sie wie ein Depp auf der Bühne. Dann hatte ich meine Form nicht on point und ich bin halt eigentlich bekannt oder mein Markenzeichen. Oder sagen wir mal, das, was ich brauche, um zu wirken, ist dieser crazy Look, dieser harte, gestreifte, volle Look. Und das waren so viele Baustellen, die ich dann nicht mehr erfüllt habe. Und deswegen hatte ich so einen unheimlichen Druck jetzt vor der Saison, weil ich in meinem Kopf immer so eine Liste habe an, an To-Dos, die ich abhaken muss, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Also du musst gut posen, du musst wieder einen cranny Look haben, du musst gerade stehen und nicht wie ein Fragezeichen, du musst dies, du musst das. Und als ich dann beim ersten Wettkampf gemerkt habe, okay, ich habe echt in allem Vollgas gegeben, also Posing geübt, habe eure Hausaufgaben gemacht, ja, ja, an Training, meine Aufbauphase so konsequent wie noch nie, das war wie eine Vorbereitung, nur mit mehr Kalorien, nichts gegönnt, keinen extra Meal, gar nichts. Und auf jeden Fall habe ich hart gearbeitet und nach dem ersten Wettkampf war ich dann so echt ein bisschen beruhigter, weil ich gedacht habe, okay, geil, alle meine Punkte sind aufgegangen und deswegen bin ich auch völlig fein. Und jetzt zu deiner Frage, Platzierungen sind im Bodybuilding, ich will nicht sagen zweitrangig, aber in erster Linie muss man immer mit sich selbst und seiner eigenen Leistung zufrieden und im Reinen sein. Und ich hätte nicht mehr geben können. Wenn ich noch mehr hätte geben müssen, hätte ich mich umbringen müssen. Wäre nicht gegangen. Also ich habe in allen Bezügen alles gegeben. Hatte die Bestform, die ich jemals hatte. Auch mit Manuel die Arbeit. Hat mega gefruchtet. Ich habe teilweise Dinge ganz anders gemacht. Und auch da merkt man halt, der Manuel, der lebt und liebt Bodybuilding schon sein Leben lang. Und man fühlt sich so verstanden von dem, weil der jede Situation, der kennt das. Der schickt mir eine Sprachnachricht oder ich schicke ihm was, eine Frage oder irgendein Anliegen, irgendwas. Und er sagt, ich kenne das, Tim. Mach das so und so. Und ja, deswegen, da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass dieses neue Prinzip, wo ich meine Condition auf die Bühne gebracht habe, dann haben wir das Training umgestellt, ich habe wieder gerade gestanden, ich habe Posing geübt, das ist alles aufgegangen und von daher bin ich völlig zufrieden.
Ja, ich muss auch sagen, also ich beobachte ja viele Sportler, ich hab dir alle deine Wettkämpfe, ich habe mir die ja wirklich ganz genau angeschaut, sogar dann auch die Zusammenfassungen von anderen, ne, ja, YouTubern oder so, ne? Und mich hat das echt beeindruckt, weil ich bin da auch immer schon so, ich mache jetzt eine Meisterschaft und wenn ich auf Meisterschaft gehe, wenn der Wettkampf ist, dann ist das mein persönlicher Krieg. Ne? Ja. Da gibt es natürlich nur eins, ich will da gewinnen, ne? Ja. Aber ohne Diskussion. Ne? Ja. So, und wenn ich dann auch Zweiter werde oder Dritter werde, dann ist es für mich okay, wenn meine Leistung gut war. Genau. Ne? Also wenn ich jetzt meine Leistung gehoben oder gedrückt habe, dann bin ich mit mir, dann bin ich glücklich und selbst wenn ich dann Dritter oder Vierter werde, ist mir das eigentlich nicht mehr so wichtig. Ne? Ja. Also im Powerlifting ist das ja gar nicht wichtig, da zählt ja wirklich nur deine persönliche Bestleistung und dann akzeptiere ich aber auch das, wenn der besser war und ich beglückwünsche den auch, der besser war, ne? Da habe ich gar kein Problem damit. Habe ich auch von dir gesehen, also ist voll krass eigentlich, das hat man dir auf der Bühne angemerkt, sicherlich ist man immer enttäuscht, wenn man dann Dritter ist anstatt Zweiter oder Zweiter anstatt Erster oder Vierter anstatt. Ja. Aber man hat dir das schon angemerkt, okay, du hast es dann akzeptiert, auch wenn es schönere Mitteilungen gibt, wie Platz 4 anstatt Platz 3, aber man hat dir das schon angemerkt, dass du das, okay, das hast du dann hingenommen und du hast auch den, der vor dir war, da gratuliert und ja, das musst du schauen. Das hat mich schon beeindruckt, dass du so ein fairer Sportler bist. Weißt du, was ich meine?
Dankeschön, ja. Bin natürlich schon lange genug dabei, habe da auch gelernt, man muss da einfach sportlich bleiben, weil der andere freut sich, der kann auch nichts dafür, dass er so bewertet wurde und bewerten tun die Judges. Was, ich sag mal, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich da immer mit allem fein bin. Wenn die halbe Wettkampfhalle Backstage dann hinterher alle sagen, also
müsstest du eigentlich weiter vorne sein.
Du hättest da eigentlich gewinnen müssen oder Zweiter sein müssen oder zwei, die man in zwei Wettkämpfen vorher geschlagen hat. Und auf einmal landet man hinter denen, obwohl man noch mal besser war.
Ja.
Noch mal eine bessere,
ja wirklich besser.
Also bessere Farbe, bessere Posing, bessere Condition, ja. Praller, ja, alles. Und dann werden immer so Fragen oder solche Sachen in den Raum geworfen. Naja, was wollen die Judges heute sehen?
Ja.
Und dann denke ich mir so,
die Linie, ne?
Ja, was wollen die sehen? Normalerweise ist es halt schon so im Bodybuilding, im Amateur-Bodybuilding ist es halt vor allem so, da gibt es sogenannte Pflichtposen. Die muss man absolvieren, das sind 7 Stück. Und die werden nach der Reihe absolviert. Und dann kriegt jeder, bei jeder Pflichtpose wird gewertet, okay, wer hat in dieser Pose gewonnen? Weil der eine sieht seitlich besser aus, der andere hat einen besseren Rücken, der hat in den Backposen gewonnen. Es gibt welche, die sehen von vorne besser aus, ne, weil die einfach eine schönere Linie haben, schmalere Taille haben. Und dann kann man halt so richtig werten und auch eigentlich das berechnen, also im richtigen Judging. Bei den Amateuren wird das richtig berechnet. Und dann sagt man, okay, Side Chest geht an den. Back Double Biceps geht an den.
Und das ist dann auch wirklich objektiv, also dass man wirklich
es
sagen kann.
Es bleibt subjektiv natürlich, ne? weil auch da gerade die ersten Plätze, die sind immer sehr close, also sehr, sehr dicht beieinander. Aber es ist schon etwas objektiver, weil man dann wirklich Pose für Pose wertet und mit mehreren Leuten, also im Amateur-Bodybuilding ist das so, ich ziehe jetzt einfach mal den Vergleich zum Profi-Business, warum bei den Profis die Platzierung, warum man das nicht immer so ganz sich darüber ärgern soll, weil das bei den Profis ein bisschen mehr Geschmackssache ist. Okay. Bei den Amateuren, wie gesagt, da sitzen 7 Judges, die rechnen das zusammen und dann wird daraus sogar noch ein Schnitt gebildet. Die beste und die schlechteste Wertung wird weggemacht und dann hat man so ein empirisches, so ein Mittel. Ne? Und bei den Profis ist es zum Beispiel so, da sitzen 3 Leute statt 7. Einer sitzt in der Mitte, in die Mitten, sagt man hier in Bayern.
Echt krass,
in der Mitte, ne? In der Mitten. Und der in der Mitten sitzt, das ist der Hauptjudge. Und der stellt die Posen. Und der lässt auch manchmal Posen weg. Der sagt auch, quarter turn to the right, quarter turn to the right, back to the rear, back double biceps, face to front, most muscular. Ne? Also es waren einfach willkürliche Posen und nicht so diese 7...
Diese Reihenfolge.
Weißt, genau, was kommt. Ne? Dass man wirklich Pose für Pose wertet und judged. Und dann macht er das halt so relativ willkürlich, sag ich jetzt mal. Dann bilden die sich ihre Meinung, unterhalten sich und werten dann auch etwas. Naja, und wenn bei einem Wettkampf wird halt mehr Wert auf eine Linie gelegt, dann hat so ein bisschen mehr der gewonnen, der die schönere Linie hat. Ein Wettkampf, da wird so ein bisschen mehr, wird das mehr honoriert, wenn jemand hart ist, in Shape ist, also richtig eine gute Condition hat, dann wird das mehr bewertet und so ist das halt so ein bisschen Glückssache. Das heißt, wenn man in so einen Wettkampf reingeht,
muss man dann auch eben damit leben können, wenn das Ergebnis halt...
Genau, ist, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich jetzt beim letzten Wettkampf bin ich ein bisschen weiter hinten gelandet, weil da wurde mehr auf Linie Wert gelegt und ich überlege, noch einen Wettkampf zu machen, dann kann es sein, dass ich gute Chancen habe, weil da sind Kampfrichter, die halt Masse und Härte befürworten. Wenn da wieder einer ist, der Wert auf Linie legt, lande ich halt wieder hinten. Das ist auch so ein bisschen Glückssache dabei. Ne?
Okay. Würdest du dir das manchmal wünschen, so Sportart zu haben, wo es jetzt wie zum Beispiel im Powerlifting ist es ja absolut messbar. Da kann man sagen, okay, der hat seine 300 Kilo gehoben und das steht da und er hat es geschafft oder er hat es nicht geschafft.
Na gut, ich mache Bodybuilding, was ich mir wünsche, ist egal. Ne? Ja, entweder mache ich es oder ich lasse es bleiben. Ich komme aus dem Rennsport. Wenn ich als Erster am Ziel war, habe ich gewonnen. Ja,
das ist schon so. Ne?
Mich reizt das schon manchmal, weil ich halt auch ein kräftiges Kerlchen bin, so von Hause aus. Mich reizt es schon manchmal auch so mal so ein Powerlifting- oder Strongman-Wettkampf zu machen. Ich hätte mehr Bock
auf Strongman. Ich hätte einen Tipp irgendwie für dich. Ich hätte einen Tipp für dich für einen Powerlifting-Wettkampf.
Eisenhart.
Mhm. Schon was gehört davon.
Ich freue mich riesig drauf.
Ja, also du kommst.
Jeder Zuhörer, der da nicht hinkommt, der ist selber schuld. Ohne Witz.
Die Eisenhart 2023. Ja, die Eisenhart. Sepp, magst du ein paar Stichworte loslassen, was uns da erwartet hier auf der Höllhöhe?
Ja, ich habe mit Tim ja schon kurz geredet. Also wir sind wirklich unfassbar stolz. Also so wie das jetzt ausschaut, hat sich keiner verletzt. Wird es wirklich die größte Meisterschaft der Welt aller Zeiten eigentlich. Mhm. Also vom Starterfeld, also wirklich unglaublich.
Also um das kurz zu erklären, es ist eigentlich die Studiomeisterschaft, so hat es angefangen hier auf der Höllhöhe. Ne? Und weil der Sepp halt ein Wahnsinniger ist in allen Bereichen, hat er das irgendwie so groß dimensioniert mittlerweile. Nicht von den Zuschauern her, glaube ich, aber vom Starterfeld her, dass es wirklich, stimmt es, weltweit nichts Größeres gibt als das. Genau.
Die Zuschauer, also, das kriegen wir auch noch hin.
Ja. Muss man outdoor machen dann.
Ja,
erzähl mal.
Nee, also ganz, ganz krass. Also man muss immer vorsichtig sein mit diesen Aussagen, weil ab und zu verletzt sich noch ein Athlet, bevor die Meisterschaft ist, ne, oder darf nicht einreisen mit Russland und so. Aber so wie es bis jetzt ausschaut, sind 19 Starter, die mit über 400 Kilo Kreuzheben beginnen. Ne? Und also ich befasse mich ja wirklich nur mit dem Zeugs. Also habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass das wo war. Und es sind 2 dabei, die Weltrekord heben können. Ne? Also über 505 Kilo. Ne? Und Graham Hicks wird dabei sein, also momentan wahrscheinlich einer der stärksten Strongmen, dann Ivan Makarov natürlich, wird 505 probieren, dann der beste Powerlifter aller Zeiten, John Hake ist da, dann der zweitbeste Powerlifter aller Zeiten ist da, Shane Hunt ist da, dann Tamara Wolcott, die stärkste Frau der Welt, ist da, die hebt 300. Dann haben wir welche auf der Bank, die fast 500 Kilo drücken. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Schiflerkopf ist da. Das ist so gaga, dass du wirklich sagst, also jeder, der auf dieser Welt stark ist, außer Jamal Browner, im Endeffekt, bis auf den wird jeder, Steffi Cohen wird da sein, also wird jeder mitheben, ne? Also,
und jetzt ist die große Frage, warum? Warum kommen die genau hierher? Genauso wie Tim, du fährst ja auch ein paar hundert Kilometer, glaube ich, hierher, oder? Wie weit hast du Anreise?
Also knapp 3,5-4 Stunden, sowas.
Okay. Also warum, Sepp, wie schaffst du das, dass die Leute alle zu dir herkommen?
Nein, das glaube ich, hat sich jetzt wirklich so entwickelt über die Jahre. Seit Eddie Holder war, dann, ne, und dann Vladal Herzog. Und es ist auch voll faszinierend, in Deutschland ist sowieso noch nie 400 Kilo gehoben worden, ne? Noch nirgends außer hier. Also voll lustig, noch nirgends. Und letztes Jahr war es eigentlich schon so, dass es europaweit eine der größten Meisterschaften war vom Starterfeld. Und dieses Jahr wird es ja total geiger. Also ich freue mich auch sehr, wenn du kommst. Manuel kommt ja, glaube ich, auch.
Ja, ja. Danke für die Einladung.
Ja, das wird richtig schön. Also ich denke, es wird wie so eine FIBO, wie so ein Treffen mit lauter Eisenverrückten. Also ich denke, das wird, und die Show wird, wirst du sehen, lass dich mal überraschen, das wird mega geiger. Wir haben so viel Indoor-Feuerwerk, dass der das aufbaut, der hat das
viel Collins kurz gemacht. Man sagt ja immer, man ist entweder ein guter Heber oder ein guter Drücker.
Ja.
Gibt es auch welche, die wirklich beides einfach unschlagbar gut machen?
John Hack ist, der kann alles.
Ja.
Das kann ich dir echt nicht mehr erklären. Also in der Regel ist es ja so, dass der die stärksten Kniebeugen macht, das ist der schlechteste Kreuzheber, ne?
Okay.
In der Regel, Ausnahme bestätigen ja immer die Regel, ne? Aber wenn du dir die absoluten Top-Heber der Welt anschaust, die haben relativ dünne Beine, ne? Weil der Quadrizeps die Hebeleistung ja letztendlich hemmt. Mhm. Ne? Jetzt werden mich wahrscheinlich viele verdammen, die das hören, aber ist halt so. Wenn du dir die alle anschaust, die Beine sind relativ dünn, mhm, von den Top-Hebern, relativ gesehen. Gibt natürlich immer Ausnahmen. Und jemand, der alle drei Sachen perfekt kann, gibt es fast nicht. Mhm. Und John Hack ist so einer, das ist ja unvorstellbar, der wiegt 93 Kilo, der kann 420 heben, roh, ne, roh, und der kann 270 drücken, roh, mit 90 Kilo.
Boah.
Und der beugt 370 roh, ohne Stulpen, ohne nix, ne.
Krass.
Und ist jetzt der beste Powerlifter aller Zeiten, ne, also der ist eigentlich noch besser im Relativen gesehen wie Ed Cohn, und der bereitet sich heuer nur für die Eisenhardt vor. Nimmt die American Pro vorher nur als Spaß mit.
Krass.
Genauso wie Ivan Makarov auch. Und der nach der Eisenhardt seine Karriere beenden wird. Ne? Es wird seine letzte Meisterschaft werden. Und ich bin mir sicher, da werden wir unfassbare Sachen sehen.
Krass. Ich habe noch mal eine Bodybuilding-Frage. Und zwar, im Bodybuilding ist auch immer so ein Streitthema, ob Kreuzheben wichtig und essentiell ist für die Rückendichte, für den Rückenmuskulaturaufbau. Was würdest du dazu sagen?
Glaube ich leider nicht.
Nee,
glaube ich leider nicht. Also, ob jetzt Kreuzheben unbedingt, Kreuzheben alleine schwer, so eine riesenbreite Teile macht, glaube ich jetzt auch zu bezweifeln.
Ne? Ja, ja.
Muss nicht sein.
Ja.
Zwingend ist auch viel Veranlagung.
Ja.
Aber ich würde schon leider, obwohl ich ja ein Kreuzheber-Fan bin, ne, dem zustimmen, dass du nicht unbedingt jetzt Kreuzheben brauchst in deinem Training, dass du irgendwie eine gute Rückenentwicklung hast.
Weil ich mache zum Beispiel kein klassisches Kreuzheben mehr.
Rumänisches, ja.
Ich mache rumänisches Kreuzheben, das mache ich auch relativ schwer. Also ich mache Romanian Deadlift auch mit 220, 230 so.
Ja.
Aber schön kontrolliert und langsam. Ja. Und ich merke schon, dass es auch in die Rückendichte reingeht.
Ja.
Aber jetzt so richtig klassisches, schweres Kreuzheben mache ich eben nicht. Und da streiten sich immer die Geister, weil es gibt Bodybuilder, die hatten unschlagbar gute Rücken. Die haben gesagt, sie haben nie Kreuzheben gemacht.
Richtig.
Und es gibt Bodybuilder, die sagen, Kreuzheben ist so das Essentielle.
Ja, nee. Also das, glaube ich, musst du wirklich nicht machen. Ne?
Okay.
Und du musst ja auch sagen, wenn sie jetzt Kreuzheben würdest, so wie wir, bei uns dauert ja eine Bewegung eine knappe Sekunde. Ne?
Ja.
Also ihr macht es ja auch, wenn dann langsamer.
Ja, ja.
Sogar die Bewegungen von Coleman waren ja im Kreuzheben relativ langsamer.
Ja.
Es läuft ja alles über eine neuronale Ebene ab. Das ist ja nur eine Schaltung. Ne?
Ja.
Also das ist gar nicht zum Vergleichen eigentlich.
Ja.
Also eigentlich sind es zwei verschiedene Sportarten. Ne?
Ja, ja,
ja.
Ich sage im Bodybuilding oder im Personal Training, sage ich immer, im Bodybuilding geht es nicht darum, das Gewicht von A nach B zu bewegen, sondern den Muskel anzusteuern und zu reizen und einen Reiz zu setzen. Weil viele konzentrieren sich dabei, bei Zugbewegungen zum Beispiel, schauen sich auf die Hand und konzentrieren sich dabei, das Gewicht quasi runterzuziehen.
Ja.
Nein, du musst dich auf den Ellbogen konzentrieren und musst dich darauf konzentrieren, den Rücken zu kontrahieren während der Bewegung. Und da ist eigentlich diese Bewegung an sich nur Mittel zum Zweck.
Ja, das ist auch, glaube ich, weil ich mache auch meine Scherze, ne? Wenn ich immer sage, Powerlifter ist stärker wie ein Bodybuilder oder sowas. Aber wie schon gesagt, eigentlich kann das ja gar nicht vergleichen.
Ne? Ja.
Und wenn du jetzt sagst, ich sage jetzt mal, wenn wir beide jetzt Bizeps Curls machen würden, ist immer so eine schöne, ein schöner Vergleich eigentlich, dann wäre wahrscheinlich, ne? Die Zuhörer dieser Welt, bitte verzeiht mir das. Ja, weil irgendeiner ist immer dabei, der dann sagt, was sagt der da? Nee, aber dann wäre wahrscheinlich vom reinen Gewicht, das wir bewegen, nicht so viel Unterschied, sage ich mal. Ne?
Ja.
Was würde ich, machen? Ich würde jetzt Kurzhantel-Curls machen, wenn ich richtig schwer mache mit 25 Kilo.
Ja.
Ne? Und du von mir aus mit 30, sage ich jetzt einfach mal was.
Ja.
So. Da musst du jetzt mal sagen, oder jetzt mal noch schlechter, du mit 30 und ich mit 20.
Ja.
Wäre trotzdem nicht so viel Unterschied, wenn du dir jetzt deine Riesenarme anschaust und meine Babyarme. Ne? Weil ich will ja, dass die auf keinen Fall dick werden, dass ich eine gute Kraftübertragung habe.
Ja.
Du willst ja dicke und schöne Arme, hypertrophierte Arme, klar. Man darf natürlich nie vergessen, und jetzt kommt ein externer Betrachter, der sagt, dann sagt der, hey, der Bodybuilder, der ist ja gar nicht so stark, weil der Sepp, der macht ja auch schon mit 25. Ne?
Ja.
Du darfst aber nicht vergessen, du hast beim 50er Arm, du hast ja einen größeren, ne? Bei 50 cm Umfang hast du ja schon 20 Kilo Eigendruck, was in der Muskulatur ist.
Ja.
Also eigentlich, wenn du mit 30 Kilo Kurzhantelkürz machst, sind es ja eigentlich 50er.
Okay.
Verstehst du? Das darf man nie vergessen.
Okay.
Ne?
Von diesem Eigendruck habe ich so jetzt auch noch nichts gehört.
Ja, ich schon. Ja. Aber, aber verstehst du, was ich meine? Also so das muss man natürlich auch immer sagen. Ne? Natürlich musst du sagen, du hast jetzt einen 55er Oschi-Arm, ne? Mit Adern und Streifen übersät, ne? Und ich habe, keine Ahnung, einen 46er.
Ja. Ne? Und es kommt halt darauf an, wie man die Bewegung wirklich auch ausführt.
Na klar,
aber ich trainiere heute teilweise wirklich leichter, aber es kommt mehr an.
Ja.
Weil ich einfach mehr kontrahiere und dann zum Beispiel die exzentrische noch kontrollierter ablasse und so weiter.
Ja.
Und deswegen, wie du schon sagst, das sind eigentlich zwei Sportarten.
Richtig.
Ich glaube, ihr müsst das jetzt dann beide mal ausprobieren. Ihr wollt jetzt doch eh zusammen trainieren heute noch.
Oder? Ja,
ich hab Bock. Das machen wir jetzt so, ne?
Ja, was steht an?
Rückentraining.
Hast du noch was vor dieses Jahr jetzt? Nee, deine Saison ist beendet, oder?
Morgen geht die Reise weiter zu meinem Coach.
Okay.
Und da besprechen wir das. Es gibt noch ein paar Wettkämpfe dieses Jahr. Ich bin mir aber so nicht so ganz sicher, ob sich das lohnt für mich.
Okay.
Weil wir haben schon ein paar Schwächen noch analysiert, warum ich jetzt auch hier bin. Und die wollen wir noch ausmerzen. Und ich denke halt, okay, lieber jetzt so schnell wie möglich dem Körper erstmal Ruhe geben nach den Wettkämpfen, erstmal erholen lassen. Dann schön erholt wieder in den Aufbau starten und dann relativ zeitig nächstes Jahr, im neuen Jahr, so früh wie möglich wieder Wettkämpfe bestreiten. Das wäre dann so April, Mai rum. Wie schnell sind die Monate rum? Ne? Das dauert mehr lang, dann ist das Jahr zu Ende. Und der Manuel sagt, nimm doch die Wettkämpfe noch mit, die jetzt noch kommen. Und da müssen wir morgen erstmal Team- und Lagebesprechung machen. Auf jeden Fall wird jetzt nochmal bei mir eine Magnetbehandlung gemacht, in den Rücken reingeschossen, quasi die Nervenbahnen freigeblasen, die da immer mal so ein bisschen neurologisch gehemmt sind und danach wird Rücken trainiert.
Okay, super.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Und wir sehen uns spätestens zu Eisenhardt, würde ich sagen.
Jawohl, danke für die Einladung.
Hier vielen Dank, dass du da warst, Tim.
Hat mich gefreut.
War ein sehr schönes Gespräch, sehr interessantes Gespräch. Hätte man noch ewig weiterführen können wahrscheinlich.
Sowieso,
ne? Vielleicht gibt es ja mal noch eine Folge 2. Ich denke, du warst nicht zum letzten Mal hier.
Ja, oder Sepp kommt mal zu meinem Podcast.
Oder so.
Ja, würde mich sehr freuen.
Wie heißt dein Podcast, ganz kurz?
Muscle and Mind.
Muscle and Mind.
Genau.
Überall zu finden wahrscheinlich auch.
Apple Podcasts, Spotify, überall.
Jawohl.
Cool, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, Diana.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.